Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Kurs Null. Es begrüßt Sie André Stiefenhofer. Der Kurs Null, das ist eine Sendung, in der wir Ihnen anbieten, die Grundlagen des Christseins so einfach wie möglich darzulegen. Zu Gast beim Kurs Null ist heute wieder Dr. Ludwig Weimer, zurzeit in Rom. Grüß Gott, Herr Dr. Weimer.
Grüß Gott, einen schönen Gruß aus dem Süden.
Ja, liebe Zuhörer, heute unser Thema Begegnung mit Gott in der Person und Geschichte Jesu. Das klingt alles ein bisschen kompliziert, aber ich bin mir sicher, Dr. Weimer kann das gut auseinandersetzen. Dr. Weimer ist Schüler von Papst Benedikt dem 16., seit 1983 Priester und hat die Lehrbefugnis für katholische Dogmatik. Herr Dr. Weimer, dieser Titel, der klingt am Anfang ziemlich kompliziert. Begegnung mit Gott, das ist schon mal das Erste. Und dann in der Person und der Geschichte Jesu. Da haben wir drei Teile, die wir da heute betrachten. Zunächst einmal etwas, was ja den meisten Menschen sich in ihrem Leben vielleicht erhoffen, aber niemals zum Träumen wagen, nämlich die Begegnung mit Gott. Und im zweiten Teil ist das dann eben diese Glaubenssache mit der Person und der Geschichte Jesu. Wir wollen also in der heutigen Sendung darstellen, dass man Gott in Jesus begegnen kann.
Richtig, das ist genau das Thema, denn alles hängt ja daran, ob das Christentum hier die Wahrheit gefunden hat, wenn es sagt, dass man dem unsichtbaren, unerforschlichen Gott tatsächlich in der Gestalt eines Menschen begegnen kann. Auch wenn er heute nicht mehr unter uns lebt, so haben wir doch die Zeugnisse der Heiligen Schrift über ihn und glauben, dass wir ihn sehr gut kennenlernen können. Diesen Menschen, Jesus aus Nazareth, indem wir glauben, so glauben wir, Gott begegnen.
Das ist so eine Sache, die ich mir auch schon öfter vorgestellt habe. Ich stelle mir vor, ich lebe vor 2000 Jahren in einem kleinen Dorf namens Nazareth. Ich bin vielleicht Schmied oder habe einen anderen einfachen Beruf und bin da mit jemandem aufgewachsen, den kennt man so, der puppelt in der Nase genau wie ich. Und dieser jemand behauptet dann plötzlich, ich bin Gott. Wie reagiere ich darauf?
Da glaube ich, dass man sogar eine kleine Unterscheidung machen sollte. Er wird sicher nicht dastehen und wird sagen, ich bin Gott. Da käme er heutzutage ins Nervenkrankenhaus. Er hat gesagt, wie ich von Gott rede. Das ist, glaube ich, richtig. Und als man ihn deswegen den Prozess macht und totgeschlagen hat, da war die Frage klar. Hat er nun Recht gehabt oder haben seine Richter Recht gehabt? Also es ist eher die Frage, wie man über diesen Jesus, sein Auftreten, seine Taten, seine Worte denkt, als dieses psychologische Problem, ja, dass ein Mensch dasteht und sagt, ich bin Gott. Vermutlich gibt es in den Irrenanstalten nicht nur hunderte Leute, die sagen, ich bin Napoleon, sondern auch solche, die sagen, ich bin Jesus oder ich bin Gott. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass ein Jude, wie Sie es schön gesagt haben, der also Handwerker ist und in der Nase popelt, wie alle Menschen, dass ein Jude so von Gott redet, dass nachher über ihn, nach seinem Tod vor allem, gesagt werden kann, in ihm war das Wort Gottes nicht nur unter uns, so wie es bei den Propheten unter uns war als Wort, sondern da war es in Person da, gelebt, gelebt. In dieser Person, da war es ganz da. Das ist der Punkt. Und diese Spannung, die wollen wir untersuchen.
So wollen wir also Gott begegnen in der Person und Geschichte Jesu. Herr Dr. Weimer, Sie haben jetzt ja schon differenziert, haben gesagt, dass das Ganze nicht so einfach zu sehen ist, dass er jetzt von sich behauptet hätte, Gott zu sein. Also legen Sie uns doch einmal dar, was war er, dieser Jesus?
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich beginne mal mit einem Zeugnis von einem nicht glaubenden Juden aus unserer Zeit. Aus unserer Zeit, das heißt meistens immer aus der Zeit, bevor die Nazis die Juden umgebracht haben. Es ist ein Gedicht von einem jüdischen Schriftsteller aus Deutschland, Erich Mühsam. Viele haben vielleicht den Namen noch nicht einmal gehört. Er war also ein jüdischer Sozialist. Er wurde von den Nazis eingesperrt und 1934 wurde er als politischer Agitator im Konzentrationslager Oranienburg ermordet. Er hat sehr viele Gedichte geschrieben. Es gibt ein ganzes Buch voll von Gedichten verschiedenster Art. Und mittendrin fand ich einen kleinen Text, der mich ungeheuer gerührt, fast bestürzt hat, gerade weil er von einem nicht glaubenden jüdischen Sozialisten kommt. Ich lese das mal vor. Ich weiß von allem Leid, fühl alle Scham und möchte helfen aller Kreatur. Der Liebe such ich aus dem Hass die Spur, dem Menschenglück den Weg aus Not und Gram. Den Trostbedürftigen geb ich Wort und Rat, den Haltbedürftigen reich ich meine Hand. Doch keiner war noch, der mein Wort verstand, und keiner, der die Hand ergriffen hat. Ich weiß vom Leide nur, fühl nur die Scham und kann doch selber nicht Erlöser sein, wie jener Jesus, der die ganze Pein der Welt auf seine schwachen Schultern nahm. Das finde ich also rührend, dass er, der Sozialist, jedenfalls diese eine Seite an seinem jüdischen Bruder Jesus vor 2000 Jahren vollkommen begreift, fast mehr begreift wie fromme Christen, dass er also das Elend der Welt auf seine Schulter nehmen wollte und Erlöser sein wollte. Und das ist also ganz berührend, dass Jesus auch für Atheisten, für Sozialisten, für jüdische Sozialisten, jedenfalls als der erscheint aus seinen Schriften, aus seinen Taten, aus seinen Worten, der den Menschen absolut helfen wollte, indem er sich ganz in dieses Feuer reingeworfen hat. Es wird nicht gesagt, dass er die Welt wirklich erlöst hat, aber dass er es wollte. Das ist also das Zeugnis von diesem sozialistischen, man kann fast nicht mehr sagen, atheistischen Juden Erich Mühsam. Jetzt können wir unsere Fragen einmal angehen. Warum finden wir denn Gott nach der Meinung der Christen nicht einfach in allen Religionen, in Wald und Wiese, in den vielen Formen, sondern ausgerechnet, aber jetzt genauer gesagt, nur vollendet und ganz, nicht nur, sondern nur vollendet und ganz durch den Weg, der Jesus von Nazareth heißt. Warum also dieser Weg über diesen Juden aus Nazareth? Warum ist er ganz zu Gott gelangt? Und warum sagen wir, die anderen Wege sind nur Teilwege, sind nur Suchwege, sie sind nicht bis zum Ziel gekommen? Das hängt selbstverständlich an der Geschichte Israels. Israel hat anderthalb Jahrtausende mit der Gottesfrage gerungen, sich beschäftigt. Ohne diese Wurzeln im Alten Testament und bei den Propheten, von denen auch Jesus immer wieder sprach, Mose und die Propheten erwähnt er immer wieder, wäre natürlich nicht in diesem einzelnen Menschen Jesus das alles auf einmal vom Himmel gefallen. Offenbar wollte Gott, dass das wächst, dass es Zeit hat, 2000 Jahre fast zu wachsen, und dann war die Frucht reif, endlich. Und sie ist eben das Wunder des Auftretens dieses Jesus von Nazareth, der von außen gesehen zunächst einmal wie ein Wunderheiler, wie ein Erzähler, wie ein jüdischer Prophet wirkte. Oder vielleicht in den Augen derer, die das erhofft haben, der Messias vielleicht sein mochte, der sich eines Tages noch offenbart und die Römer aus dem Land treibt und seinem Volk Freiheit und Wohlstand schenkt. Diese jüdische Wurzel ist sicher sehr, sehr wesentlich dafür, dass wir ausgerechnet bei diesem Jesus das Gefühl haben, da ist der Weg zu Gott ganz gefunden. Der Weg, den auch andere gesucht haben, den Buddha gesucht hat, den viele, viele Religionsstifter gesucht haben. Deswegen haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts plötzlich die Exegeten, das sind die Erforscher der Heiligen Schrift, hier vor allem die des Neuen Testaments, plötzlich den Satz in ihre Bücher hineingeschrieben: Jesus war ein Jude. Manche haben sogar hineingeschrieben, Jesus war ein Jude und kein Christ, um das deutlich zu machen. Er kommt aus dem Judentum. Er ist die reife Frucht des Judentums. Und wir Christen haben das leider in den 2000 Jahren Christentumsgeschichte so stark verdrängt. Vielleicht, weil die Juden sich nicht bekehrt haben zu unserem christlichen Glauben, haben wir einfach das verschwiegen und so getan, als ob er nur aus dem Himmel gekommen wäre, nur vom Heiligen Geist wäre. Oder man hat gesagt, naja, das ist so nebensächlich, dass er zufällig von der Nation her ein Jude ist. Die Nazis wollten ihn ja bekanntlich nicht einmal einen Juden sein lassen. Sie haben versucht, ihn zum Arier zu machen. Und viele andere haben eben das für einen Zufall gehalten, dass er ausgerechnet zur jüdischen Nation gehörte. Man hat gar nicht richtig überlegt, dass das etwas Wesentliches ist. Dass es eben nicht zufällig in Israel passiert ist, dass der Messias und Jesus eben dort zur Welt kam. Nicht in Indien, nicht in Mexiko, nicht in China und nicht woanders. Schon ein paar hundert Jahre zuvor hatte der deutsche Philosoph Immanuel Kant einmal den Satz geschrieben, über den ich auch einmal mich sehr gewundert habe: Der Christ ist der Jude, dessen Messias gekommen ist. Also es ist keine Definition, es ist ihm so zufällig in einen Nebensatz hineingerutscht, denn der Christ ist der Jude, dessen Messias gekommen ist. Er hat also auch noch gewusst, er war protestantisch und aufgeklärt, aber er hat auch noch gewusst, der Christ muss wissen, die Sache stammt aus dem Judentum und Jesus war ein Jude. Und die ganzen Verheißungen, die die Bibel füllen, sind jüdische Verheißungen. Und wenn ein Christ sagt, sie sind erfüllt, sind es doch die Verheißungen, die die Juden 1000 Jahre lang hervorgebracht haben. Der Christ ist der Jude, dessen Messias gekommen ist. Also die Juden, die glauben, dass Jesus als Messias schon da war. Ich würde diesen Satz einmal so ein bisschen weiterführen, denn er sagt ja nicht alles. Wer waren denn die ersten Christen? Die ersten Christen, die unsere Kirche gebildet haben. Die ersten Christen waren solche Juden, die verstanden haben, warum der Messias anders kam als erwartet und anders sterben musste als erwartet. Ich habe also ganz kleine Präzisierungen hineingebracht. Ja? Solche Juden, die verstanden haben, dass der Messias, als er kam, ans Kreuz kam. Und vor allem, warum er ans Kreuz kam. Darüber möchte ich auch ein wenig nachher sprechen. Denn die meisten Juden sagen ja bis heute nein, Jesus war noch nicht der Messias. Der Messias war noch gar nicht da. Es gibt eine lustige Geschichte, die man im Osten unter den Chassiden, das waren so ganz fröhliche Juden, die also ein paar Jahrhunderte lang in dem heutigen Polen das Judentum erneuert haben. Chassidismus nennt man diese Bewegung, die Frommen, die Chassiden. Da gibt es eine lustige Geschichte, die geht so. Leute kommen aufgeregt gelaufen zum Rabbi und sagen, der Messias ist gekommen. Der Messias ist da. Weil sie hatten eine sehr lebendige Messias-Erwartung und haben immer wieder mal gedacht, einer der großen Wunderheiler, die damals auch aufgetreten sind unter den Rabbinen, das ist der Messias. Und der Rabbi öffnet die Fensterflügel, schaut hinaus und sagt, dir schaut die Welt an. Wo ist die Erlösung? Ich sehe keine. Das war seine Antwort. Und das ist im Kern also der Einwand der Juden bis zum heutigen Tag. Sie haben eine andere Vorstellung von Erlösung, nämlich eine sehr plastische, direkte, dass die Welt sich wirklich ändern muss. Dass Frieden ist, dass das Leid verschwindet, dass der Krieg verschwindet. Und so kam die Erlösung natürlich nicht. Deswegen habe ich meinen Satz so formuliert, die ersten Christen waren solche Juden, die verstanden haben, warum der Messias anders kam als erwartet. Das heißt, unsere Wünsche an den Messias waren allzu menschlich. Sie waren ein wenig wie wenn man ein Schlaraffenland sich erträumt. Das ist nicht falsch, sich eine heile, schöne Welt vorzustellen, wenn Gott etwas tut. Aber falsch ist vielleicht, dass man es erwartet, das kommt automatisch, ohne unser Tun. Das passiert von selbst, so zauberhaft, wo ich meine Hände in den Schoß legen kann. Da kommen die gebratenen Hühnchen mir dann in den Mund geflattert. Das meint man ja mit dem Wort, also Schlafenland. Der Anstoß, den man genommen hat an Jesus, war also vor allem, dass er äußerlich keinen Erfolg hatte, dass er getötet wurde, dass er als Ketzer, dass er als politischer Verbrecher von Rom hingerichtet wurde. Ein leidender Messias. Vielleicht ist es bis heute also schwierig geblieben, diese Vorstellung von seinem Tod. Warum musste dieser Tod sein? Und es mag sein, dass auch heute ein normaler Mensch, der zum ersten Mal auf den christlichen Glauben stößt, einem Christen begegnet, ihm diese Frage stellt. Warum wollte Gott das Blut? Ist das nicht ein grausamer Gott? Und da muss man im Grunde antworten. Aber anders antworten als die etwas einfachen Antworten des Mittelalters. Damals hat man versucht, einfach zu sagen, ja, wir haben Gott so unendlich beleidigt und deswegen musste eine Sühne sein. Dafür müsste jemand sterben. Und weil wir Gott beleidigt haben, genügte nicht ein Mensch, sondern musste der Sohn Gottes leiden. Und dann musste es auch noch mindestens ein Tropfen Blut sein, weil die Sünde so groß war. Das war eine Vorstellung des Mittelalters, rührend und ganz schön, weil man damals in der Lage war, diese blutigen Kreuze zu betrachten und sich echt da hineinzudenken, was Gott das gekostet hat. Und man war also traurig über seine Sünde und hat Jesus bewundert, der für uns sein Blut vergossen hat. Aber heute ist das eher ein Anstoß, weil man ja fragt, ist Gott denn so grausam? Ist er denn ein Richter und Rächer? Und warum wollte er das Blut? Und so würde ich vorschlagen, dass wir darüber auch ein bisschen nachdenken und eher in die Richtung gehen, auf die auch der Papst immer wieder hinweist jetzt, dass wir sagen, nicht Gott ist schuld an dem Blut Jesu, überhaupt nicht, sondern es ist die Geschichte der menschlichen Blindheit, die wollte es so. Menschliche Blindheit hat ihn an das Kreuz gebracht. Missverhältnisse haben diese Tötung geschaffen. Das hat schon ein Kirchenvater gesagt, Gregor von Nazianz im 4. Jahrhundert. Das hat der Papst neulich einmal zitiert. Und in diese Richtung müssen wir also denken. Nicht Gott ist grausam gewesen. Er brauchte diesen Sühnetod seines Sohnes. Sondern wir Menschen waren so blind, dass da, wo der Gerechteste aller Menschen kam, wir ihn nicht verstanden haben und ihn getötet haben. Ja, das öffnet aber uns doch die Augen, wie blind wir sind. Und an diesem Punkt kann man also sozusagen eine moderne Sprache finden, um den Kreuzestod zu verstehen. Was der plötzlich uns sagt, wie er uns den Schleier von den Augen reißt, was er offenbart, wie weit wir von der Wahrheit von Gott weg sind. Und wir entdecken also sozusagen unsere Fremdheit und werden auch ein wenig nachdenklich. Was denn da passiert ist, dass religiöse Menschen zusammen mit dem politischen Kalkül des Pontius Pilatus Jesus ans Kreuz gebracht haben. Aber wir machen noch ein paar kleine Schritte bis dahin. Zunächst will ich mal die Frage stellen, ja, wofür wurde denn Jesus getötet? Gab es denn einen Grund? War er denn ein Revolutionär? War er denn ein Neuerer? Warum hat man ihn nicht verstanden? Lag es vielleicht gar nicht daran, dass man sozusagen religiös blind war, sondern dass Jesus einfach zu neu war? Dass das einfach unerträglich war? War das ein Anspruch, der also dieses Urteil hervorbrachte? Er ist ein falscher Prophet. Er ist Gotteslästerer. Der hält sich ja selber für den Gesandten Gottes und den müssen wir umbringen. Darüber muss man ein bisschen nachdenken. Das kann man nicht, wenn man jetzt einfach so daherredet, sondern muss man ein paar Dinge nennen. Was war denn das Neue, das Jesus gebracht hat? Man kann es fast wie eine kleine Liste einmal anschauen. Und das Erste, die Hauptsache ist sicher, dass Jesus im Unterschied zu den anderen Rednern und Theologen in seiner Zeit auch im Unterschied zu Johannes dem Täufer, seinem unmittelbaren Lehrer, dem großen Propheten, der in seiner Zeit da aufgetreten ist, dass Jesus als Erster gesagt hat, das Reich Gottes, auf das wir alle warten, ist schon angebrochen. Also er hätte die Fenster aufgemacht und gesagt, schaut raus, es ist schon da. Dann hätte man gesagt, aber wir sehen nichts. Dann hätte er gesagt, ja, es ist eine stille Revolution. Es kommt nicht so, dass man es sehen kann, weil Gott unsichtbar ist. Wenn ihr darauf setzt und euer Leben ändert, werdet ihr es erfahren und erleben. Und ihr seht auch schon kleine Zeichen. Die Kranken werden gesund, zum Beispiel. Die Leute, die vom Dämon besetzt sind, also die geistlich krank sind oder wie Besessene sich benehmen, die werden gesund. Dieser Satz jedenfalls, dass das schon des Reiches Gottes da ist, bedeutet aber nun etwas. Es bedeutet nämlich, Jesus erkennt, wenn das Reich Gottes so anders kommt, so nicht mit einem Schlag siegreich in die Welt kommt und die Römer vertreibt, sondern zunächst einmal in meinem Herzen aufräumt und ich muss etwas tun. Wenn Gott da sein will, dann kann er nicht halb kommen. Gott macht nur ganze Sachen. Dann ist Gott ganz da und dann liegt es an uns, dass wir ihn nicht ganz hereinlassen. Und darum sagt Jesus, wir müssen also ihm die Tür ganz aufmachen, dann ist er ganz da. Und Jesus muss erkannt haben, dass die Frommen seiner Zeit deswegen das Kommen des Reiches in die Zukunft verschieben, weil sie zwar das Reich möchten, aber doch Angst haben vor der Nähe Gottes, sodass sie also in einer gewissen Schizophrenie leben. Sie beten, dein Reich komme, aber heimlich denken sie dabei, aber nicht schon heute, erst übermorgen. Das ist der Punkt, den Jesus offenbar verstanden hat, wie schizophren die frommen Menschen letztlich sind. Sie haben Angst vor Gott. Und immer redet er davon, dass man keine Angst haben muss. Mit Beispielen. Wenn die Eltern ihren Kindern etwas geben, dann sagen sie auch nicht, du kriegst eine Schlange und das ist also das, was ich dir geben kann, sondern sie geben das dem Kind, was das Kind will. Und dann sagt Jesus, wenn also die Eltern schon so sind, warum glaubt ihr nicht, dass Gott gut ist? Ihr könnt doch nicht um seine Nähe beten und sie dann doch nicht wollen. Das war das eine. Das zweite ist, dass Jesus ja nicht alleine auftritt, sondern dass er gleich beginnt, 12 Männer zu wählen. Und als Symbol für die Stammväter Israels schickt er sie aus, um mit ihm Israel neu zu sammeln und das Gottesvolk wieder zu vereinigen. Das ist neu bei ihm. Das heißt also, er möchte sein Volk neu sammeln auf seinen Auftrag hin, dass die Stämme wieder eins werden und dass sie sich wieder als Gottesvolk im Bund mit Gott verstehen. Dabei macht er etwas Neues. Er wartet also nicht, bis das ganze Volk mitmacht, sondern er beginnt mit 12. Und dann kommen noch 70 Jünger dazu und noch weitere Sympathisanten. Er beginnt also mit einem kleinen Anfang. Er ist kein Utopist. Er weiß, dass nicht alle auf einmal wollen. Er beginnt mit einem kleinen Anfang. Und noch etwas ist daran sichtbar. Er macht das nicht auf der Straße, in einer politischen Volksversammlung, sondern er setzt sich mit den 12 an einen Tisch und bedient sie und sagt, das Neue ist, dass wir einander dienen, dass der Erste der Letzte sein will. Das heißt also, er intimisiert die ganze Sache des Gottesvolkes. Es beginnt in der Tischgemeinschaft, es beginnt im Kleinen. Das ist etwas Neues. Warum das todeswürdig sein soll, kann also auch niemand erkennen. Das Nächste ist vielleicht schon ein bisschen aufregender. Man hat dem Volk gesagt, alle Kranken werden bestraft von Gott für ihre eigenen Sünden oder für die Sünden ihrer Eltern. Und Jesus sagt, das glaubt er nicht. Und fängt an zu sagen, wenn du willst, werde gesund, deine Sünden sind dir vergeben. Er meint, wir haben die Vollmacht und auch die Pflicht, den Sündern zu vergeben, damit ihnen geholfen wird. gerade in einer Geschichte, die also eine geniale Geschichte ist, wird das deutlich, in einer Geschichte von einer ganz jungen Ehebrecherin, wo Jesus selber weiß, die muss jetzt gesteinigt werden, weil sie sich gegen das Gesetz vergangen hat, im ersten Jahr der Ehe gleich die Ehe zu brechen, als frisch Verlobte. Da hat Jesus eine geniale Antwort gefunden. Er bückt sich zu Boden, malt in den Sand und sagt einen Satz. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Also er verurteilt sie nach dem Gesetz. Aber dann malt er weiter im Sand. Und dann heißt es in der Erzählung, da ging einer nach dem anderen weg, angefangen von den Ältesten. Und am Schluss war Jesus ganz alleine mit der Sünderin. Er hat also das Gesetz angewendet auf sie, aber er hat zugleich die Richter, die herumstanden, entlarvt, indem er sie als die Richter über sich selber, über ihre eigene Sünde, eingesetzt hat. Er hat gesagt, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Er hat ihr Gewissen wachgerufen. Und dann haben sie plötzlich erkannt, sie sind ja alle schuldig. Und dann war sie freizusprechen. Und er sagt, geh und sündige nicht mehr. Eine wunderbare Geschichte, wie also dem Menschen ermöglicht wird, wieder neu anzufangen. Und in dem Sinne hat also Jesus vergeben. Und vielleicht mag das ein großes Ärgernis gewesen sein. Wie kann er denn sich das Recht anmaßen, Sünden zu vergeben? Er hat geglaubt, dass die Barmherzigkeit Gottes es fordert, dass sie größer ist als die Gerechtigkeit, dass Gott die verlorenen Schafe sucht. Aber das ist also sehr gut jüdisch. Das kann man auch nicht als einen Grund dafür ansehen, dass er ein falscher Prophet sei. Die nationale politische Hoffnung, die war ihm relativ gleichgültig. Er meinte, man kann auch unter der Besatzungsmacht Rom ein guter Jude sein. Und ihm ging es um das Reich der Wahrheit und nicht um einen jüdischen Staat oder um einen römischen Staat. Und er hat sich irgendwie nicht mit dem nationalen Denken so beschäftigt, wie sich viele das vorgestellt haben. Das war vielleicht auch ein Grund, warum man ihn als fremd empfunden hat. Aber noch schwieriger war vermutlich für die frommen Schriftgelehrten und für den Hohen Rat sein Verhalten zum Tempel. Obwohl wir, wenn wir die Texte anschauen, da gar nichts finden können, was an seinem Verhalten stört. Er hat die Heiligkeit des Tempels ungeheuer also betont. Er hat verboten, eine Abkürzung zu nehmen und von der Altstadt durch das Tempelgelände Sachen hindurchzutragen. Auf die andere Seite, man musste außen rumgehen, was sehr lästig war, ins Tal runter und wieder hinauf. Er sagte, das muss man. Man soll das nicht tun, diesen heiligen Ort benutzen als einen billigen Weg. Und es gibt ja auch das Bild von der Reinigung des Tempels, wo er bis zur Peitsche da ging und die Rinder hinausgetrieben hat und die Tische der Geldwechsler umgestoßen hat, obwohl man doch dieses Geld brauchte, um es spenden zu können. Es musste umgetauscht werden, weil man die Bilder mit den Kaisern überhaupt nicht erlaubt hat, dass die in den Tempelschatz gelegt werden können, die normalen Münzen. Aber er hat einmal geäußert, dass auch dieser schöne Tempel zerstört werden wird. Er hat also davon geredet, dass Israel sich selber ins Unglück bringen wird. Und das hat man ihm übel genommen. Im Johannesevangelium wird das dann später sogar so gesagt, dass er der Samaritanerin gesagt habe, es kommt eine Zeit, wo man weder im Tempel anbetet, noch bei euch hier auf dem Gerizim, denn die waren ja gegen den Tempel, sondern man betet Gott im Geist und in der Wahrheit an. Vielleicht war seine Stellung zum Tempel eben doch nicht so einfach zu erfassen und das hat man dann zum Anlass genommen, ihm einen Strick zu drehen. Das mag sein. Ein anderer Punkt wird heute in der Theologie, also in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Neuen Testament überhaupt nicht mehr als ein Grund und als eine Neuerung angesehen, aus der man Jesus etwas vorwerfen konnte. Das ist seine Stellung zu der berühmten Unreinheit, dass seine Jünger die Hände sich nicht immer gewaschen haben und so weiter. Das gilt heute als jüdisch-liberal etwas und modern, aber es muss Zeitgenossen gegeben haben, Lehrer, die das ohne weiteres akzeptiert hätten, als eine tiefe und richtige Einsicht, dass Jesus also sagt, Die Unreinheit kommt doch nicht von außen, sondern sie kommt doch aus dem Herzen des Menschen. Er hat also es begründet mit der Kausalität, das heißt von der Vernunft her, gegenüber dem ängstlichen Gehorsam, dass man also an der Tradition lieber festhält und gar nicht vernünftig überlegt, woher kommt denn das Böse. Aber das wird also heute eher als etwas gesehen, was durchaus im Rahmen der jüdischen Tradition noch Platz hat. Und sonst findet man eigentlich nichts bei ihm als Grund dafür, dass man ihn verurteilen und töten sollte. Vieles, was im Neuen Testament steht, ist dann erst ja nach seinem Tod, nach der Ostererfahrung, so entdeckt worden. Zum Beispiel, dass mit ihm ein neuer Gottesdienst beginnt, die Erinnerung an das letzte Abendmahl, oder dass der Glaube also im Neuen Testament zu finden ist, dass ein paar Wochen nach seinem Tod, nach den Ostererfahrungen, am Pfingstfest der Juden, an Schavuot, der Heilige Geist ausgegossen worden sei über Tausende und so also diese erste frühe judenchristliche Gemeinde entstanden sei in Jerusalem, dass die Propheten erfüllt worden seien, dass alle Gott in ihrem Herzen verstehen, also den Heiligen Geist haben, und dass Jesus die Apostel sendet zu allen Völkern, sodass also die Weltmission jetzt entsteht und gar die Heidenkirche, die Sammlung von Glaubenden, nicht nur aus Israel, aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Das sind ja Dinge, die überhaupt erst nach der Hinrichtung Jesu so entdeckt und ausformuliert worden sind, wie sie heute im Neuen Testament stehen. Was ist also davon zu halten, dass man sagt, Jesus war so neu, dass seine jüdischen Autoritäten ihn ablehnen mussten? Ich glaube, die Frage muss man anders stellen, nämlich so: Was war denn das Wort Gottes in seinem Mund? War es wahr oder war es falsch? Und wenn es sehr jüdisch, sehr gut jüdisch, nur sehr prophetisch und sehr ehrlich war, eben ein wahres Wort Gottes war, dann darf man doch die Person nicht verurteilen. Wenn diese Person dieses Wort Gottes gelebt hat, dann war doch in dieser Person endlich einmal nicht nur das Wort als Wort, als Predigt und als Buch, als Schrift und als Gesetz da, du sollst, du sollst, du sollst. Und da muss man immer sagen, ja, aber so leicht kann ich gar nicht, sondern da war es einmal gelebt. Und was will man denn Größeres und Schöneres, als dass man es als gelebtes Wort sieht, also als Wort Gottes in Person? Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Zum Christentum gehört also nicht einfach eine Lehre von Gott und eine Ethik, eine Moral, sondern es gehört die Geschichte Gottes mit Israel dazu. Und diese Geschichte Gottes besteht aus Personen. Niemals haben alle sozusagen den Glauben ganz geteilt. Immer waren es also Propheten, die besonders deutlich diesen Glauben gelebt und ausgesprochen haben. Und meistens war es nur ein Rest, der wirklich geglaubt hat, ein sogenannter heiliger Rest. Jesus gehört also in diesen Zusammenhang der Geschichte Gottes mit Israel. Und nur dann kann man ihn verstehen und kann man auch die Frage von unserem heutigen also Vortrag verstehen: Begegnen wir denn Gott in dieser Person und in dieser Geschichte Jesu? Ich möchte erinnern an eine Diskussion im Judentum. Ich will es jetzt nur ganz allgemein erwähnen, ohne ins Detail zu gehen. Es gab unter den Juden eine Diskussion: Was brauchen wir denn zur Erlösung? Genügt nicht das Gesetz? Genügt nicht Mose? Haben die einen gesagt. Ja, wenn alle das Gesetz getan hätten, aber sie konnten es nicht. Und sie haben nicht gewusst, warum es so schwer ist, es zu tun. Andere sagten, ja, das Gesetz genügt nicht. Wir brauchen noch den Kult, den Gottesdienst. Sie haben es so ausgedrückt, wir brauchen die Erhebung unseres Herzens im Lied. Wir brauchen die Psalmen Davids. Wir brauchen neben Mose auch den Psalmensänger David, den Kult. Wenn unser Herz zu Gott singt und wenn wir das Gesetz tun, dann werden wir erlöst. Und dann gab es eine Gruppe von Rabbinen, die haben gesagt, nein, das genügt nicht. Wir brauchen neben Mose und David, neben dem Gesetz, der Tora und dem Kult, da brauchen wir noch den Messias. Wir brauchen noch jemand, der uns hilft, den Weg zu gehen. Deswegen sind also die Personen so wichtig. Personen, an die man sich halten kann, weil eben Gott unsichtbar ist. Und wenn man nun Jesus sich so vorstellt, er ist die Person, die also den letzten Rest der Kluft zwischen Gott und seinem Volk auffüllt. Oder sozusagen den letzten Teil der Brücke baut über diesen Abgrund hinweg, ja? Oder auch in einem anderen Bild etwas kriegerischer gesagt, der eine Bresche sozusagen legt in die Stadtmauer, der also diese Bresche darstellt mit seinem Sterben, mit seinem Tod, mit seinem Zeugnis für die Wahrheit, diese Bresche bildet, dann versteht man, warum wir diese Person brauchen. Sie ist die Brücke, sie ist die Bresche. Und ohne die Geschichte dieser Person würden wir ganz anders dastehen, würden wir unsere Grenzen nicht kennen und würden die Wahrheit Gottes nicht kennen. Wir würden munter Gesetze halten, wir würden munter in Tempel gehen, aber wir hätten doch das Eigentliche nicht verstanden, was uns von Gott trennt. Das habe ich also versucht, ein wenig jetzt in Worte zu fassen, der die Bresche schlug durch sein Lebenszeugnis, vor allem durch seinen Tod, durch seine Bereitschaft, für seine Wahrheit zu leiden, als junger Mensch zu sterben, der dadurch zum Maßstab für uns wird und zeigt, wer Gott ist und wie man ihn finden kann. Deswegen ist also nicht geholfen, wenn wir nur seine Lehre kennen, sondern wir müssen uns an seine Person halten, an den, der diese Lehre gelebt hat. Das ist auch viel leichter, man will ein Beispiel kennen. Man will wissen, das ist nicht utopisch, das ist nicht unmöglich, sondern das ist lebbar und Jesus hat es gelebt.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Weimer. Ja.
Also an der Karfreitags- und Ostertheologie lässt sich das zeigen, diese Grundstruktur unseres christlichen Glaubens, dass wir über eine Person Gott begegnen und dass wir auch heute, man muss das dazu sagen, über Personen, über die Kirche Gott begegnen, sondern diese Struktur lässt sich vielleicht auch zeigen an der Weihnachtsbotschaft. Was ist denn die Weihnachtsbotschaft, wo man ein kleines Kind in die Mitte stellt, die Geburt eines Kindes? Was soll denn ein Kind Gott in den Windeln, scheinbar ganz ohnmächtig? Ja, das sagt etwas. Das sagt erstens, es gibt den Retter und damit die Rettung. Der hat schon gelebt. Die Rettung ist da, sie ist bekannt. Dann zweitens, er kommt aus Israel, Nazareth, Bethlehem, Jerusalem, dort ist er geboren, dort ist er aufgetreten, dort hat er sterben müssen. Und drittens, diese Rettung wird uns auch heute geschenkt, wenn wir diesen Heiland für die Heidenvölker auch anerkennen können. Die Nachricht wurde zu uns gebracht. Sie wurde aus dem Vorderen Orient überall hingebracht, auch hier nach Europa, über die Alpen, diesseits und jenseits. Diese Nachricht wurde uns gebracht. Es gilt also diese Nachricht uns auch heute. Im Alten Testament wurde viel davon gesprochen, dass der Gottesknecht vielleicht auch leiden muss. Im Buch Jesaja, in den Kapiteln 40 bis 60, die aus mehr als einem Jahrhundert stammen, wurde immer wieder überlegt, wer ist denn dieser Gottesknecht? Das Volk Israel, wurde meistens gesagt, ist der Gottesknecht. Das heimgekehrte Israel, das aus dem Exil heimgekehrte Israel, wurde im 6. und 5. Jahrhundert gesagt. Dann wurde später noch hinzugefügt, das wahre Gottesvolk aus Israel und den Heidenvölkern, das ist dann der Gottesknecht. Aber eines wurde eigentlich nie so ganz deutlich gesagt, dass vielleicht der Gottesknecht zusammenschmilzt auf eine einzelne Gestalt. Es war in Israel und ist in Israel bis heute umstritten, ob der Gottesknecht eine kollektive Gestalt ist, also eine Gemeinschaft ist, die Armen Israels, oder eine einzelne Gestalt, ein Prophet. Aber für die Christen ist das entschieden. Der Gottesknecht war Jesus, der für uns umgebracht wurde. Nicht einfach, dass er ganz alleine war. Er hat seine 12 Apostel gesammelt, er hat seine Jünger gehabt. Er war nie alleine, er wollte das Gottesvolk. Aber er war der Knecht, der für die anderen stellvertretend gelitten hat. Er hat es ganz alleine verdient. Ich möchte nun noch einen Text vorlesen von einem großen christlichen Schriftsteller und Philosophen und Theologen, Søren Kierkegaard aus Dänemark. 1847 hat er im Tagebuch einmal Folgendes hineingeschrieben. Es ist wieder eine neue Frage. Wie war es möglich, dass Christus gekreuzigt werden konnte? Es war einmal ein Mensch, dem hatten als Kind die Eltern fromm den Glauben an Jesus Christus mitgegeben. Sie spüren, da erzählt er von sich selbst. Da er älter wurde, konnte er immer weniger verstehen. Er sagte, ich begreife wohl, dass er willig war, sein Leben für die Wahrheit zu opfern. Und dass er, als er sein Leben opferte, es für die Wahrheit hingab. Was ich dagegen nicht begreife, ist, dass er, der die Liebe war, nicht aus Liebe zu den Menschen sie hinderte, ihn totzuschlagen und damit das größte aller Verbrechen zu begehen. Also haben Sie verstanden, eine ganz intelligente Frage. Warum hat Gott und damit warum hat Jesus nicht verhindert, dass man ihn getötet hat und diese Untat begangen hat? Jetzt antwortet Kierkegaard so, Christus war nicht die Liebe, am wenigsten im menschlichen Sinn, er war die Wahrheit. Das ist natürlich polemisch gesagt, ganz akzentuiert. Natürlich war er die Liebe, deswegen ist er ja gestorben. Aber dass er sterben musste. Christus war nicht die Liebe, er war die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Daher konnte er die Wahrheit nicht nur verteidigen, er musste die Menschen an seinem Tod schuldig werden lassen, um so die Wahrheit bis zum Äußersten zu offenbaren. Alles andere wäre Schwäche und wäre unverantwortlich gewesen. Soweit das Zitat aus dem Tagebuch von Søren Kierkegaard. Ich meine, also Kierkegaard hat verstanden, dass die Kreuzigung ein Schock war und dass nachher eine Erkenntnis über viele Juden gekommen ist. Und diese Erkenntnis hat ihr Leben verändert. Dann gehen sie auf die Straße und sagen, wir haben den Falschen gekreuzigt. Er war der Messias und Israel darf die Stunde seiner Heilsgeschichte nicht versäumen, die entscheidende und letzte Stunde. Und dann gehen sie selber dafür in den Tod. Das ist also das, was man in der Tradition Sühne und Genugtuung für die Sünde genannt hat, die uns von Gott trennt. Das ist eine vielleicht modernere oder bessere Art zu verstehen, warum das Kreuz die ganze Welt erlöst hat. Wie kann man denn diesen Satz überhaupt sagen, durch seinen Tod hat er die ganze Welt erlöst? Das lässt sich doch nur sagen, wenn man begreift, dass die Kreuzigung uns die Augen aufgemacht hat, dass wir dann erst verstanden haben, was uns von Gott trennt und was wir ändern müssen. Die Christen haben ja damals gesagt, ja, dann müssen wir uns jeden Sonntag versammeln. Dann müssen wir jeden Sonntag darüber nachdenken. Jesus und sein Tod, die müssen das letzte Opfer in der Weltgeschichte gewesen sein. Das darf nie mehr passieren, dass ein Unschuldiger hingerichtet wird. Und daran müssen wir jeden Sonntag uns erinnern, seinen Tod feiern und seinen Sieg, sein Ostern feiern. Das heißt also, unser Gottesdienst, unser christlicher Gottesdienst ist etwas ungeheuer Aufregendes. Es gibt keine einzige Religion, die so etwas hat, in die Mitte ein Kreuz zu stellen. Das heißt ja, ein Folterinstrument, ein Tötungsinstrument. Und zu sagen, so ist die Welt, so sind wir Menschen. Und das müssen wir akzeptieren. In der Gefahr sind wir, dass wir die Ungerechten töten. Und damit das nicht mehr passiert, müssen wir uns jeden Sonntag an diesen Tod Jesu erinnern und müssen uns verwandeln lassen. Das ist jetzt nicht die ganze Interpretation, also der Heiligen Messe unseres christlichen Gottesdienstes, aber ist ein Teil und ist vielleicht etwas, was jeder spontan verstehen kann. Die Antwort, die ich also geben will auf die Frage, warum müssen wir uns an Jesus wenden, wenn wir die Wahrheit Gottes finden wollen, kommt einfach aus der Geschichte, aus dem Leben Jesu, aus seinem Sterben Jesu, weil es so etwas nur an diesem Ort gegeben hat. Es ist etwas Ungeheures und etwas Einzigartiges, dass gerade in dem frömmsten Volk der Welt, in Israel, das abgelaufen ist, dass also die Römer zusammen mit der Behörde des Tempels ihren großen Messias und Propheten nicht erkannt haben zu Lebzeiten, dass nur wenige ihm treu geblieben sind. Und das ist für alle Zeiten natürlich Diskussionsgegenstand zwischen Juden und Christen. Wie ist das nun? Ist er nun der Messias gewesen oder ist er es nicht gewesen? Für mich und für uns ist er gestorben. Das heißt also, ich muss mir immer überlegen, wäre ich dabei gewesen, ich hätte es auch nicht erkannt. Und wenn man das nicht so sieht, gibt man immer den falschen Leuten die Schuld. Dann sagt man, ach, die Juden waren so blind und die sind schuld. Oder die Römer waren es, die waren so blind. Nein, ich muss also unbedingt sagen, wäre ich dabei gewesen, ich hätte es auch nicht gesehen. Nur dann finde ich einen Zugang, wie schwer es ist, Gott zu finden, Gott zu verstehen, weil einfach die Geschichte zeigt, dass da, wo einer ihn ganz verstanden hatte, wir gescheitert sind und erst durch seinen Tod gelernt haben, die Augen aufzumachen und besser hinzusehen und Gott besser zu verstehen. Also das ist der Beitrag des Christentums für die Religionsgeschichte, dass das Finden des wahren Gottes die Wahrheit über uns verlangt, dass wir erschrecken vor unserer Blindheit und dann aber auch dankbar sind, dass wir sie verloren haben, dass uns die Augen aufgetan wurden, auch wenn es diesen Tod des gerechten Jesus gekostet hat, dass wir da entdecken, so groß war die Liebe Jesu und damit die Liebe Gottes zu uns, dass Gott das sich kosten ließ, um uns zu helfen.
Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet beim Kurs Null Grundlagen des Christseins. Dr. Ludwig Weimer hat uns heute die Begegnung mit Gott in der Person und Geschichte Jesu dargelegt. Warum musste Christus sterben und wieso kann man ihn als Gott sehen? Wieso kann man in ihm Gott begegnen? Herr Dr. Weimer, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Darf ich Sie nun zum Schluss dieser Sendung noch um einige Gebete und um Ihren Segen bitten?
Ja, wir haben uns ein bisschen mit dem Intellekt beschäftigt und eigentlich geht es ja darum, dass wir ganz als Menschen auch mit all unseren Gefühlen mit Gott sprechen, dass wir zu ihm sprechen können, dass wir ihm begegnen können. Jesus hat uns gelehrt, wie wir zu Gott bitten: Dein Reich komme, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir einander vergeben. Uns sind diese Worte in dem Vortrag begegnet. Und so möchten wir Gott bitten, dass er uns hilft und uns erleuchtet, den Frieden in die Welt zu bringen, ein besseres Zeugnis der Welt zu geben, dass wir von Christus herkommen und leben. Und dass die Welt schon erlöst ist, wenn auch noch nicht in der Gänze, aber doch in genügend Zeichen und in einem Anfang, von dem der Friede ausgeht. So bitten wir Gott, dass er uns segnet, denn ohne seine Kraft vermögen wir aus uns heraus nichts. Er segne uns und behüte uns und alle, an die wir denken, unsere Freunde und Hilfsbedürftigen, der barmherzige, gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, das war der Kurs Null. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie mit dabei sind.